Flugshow, der deutsche Skispringen-Podcast. Alle News zum Skispringen der Männer und Frauen sowie spannende Hintergrundstories und exklusive Interviews präsentieren euch Tobias Ruf und Luis Holuch.
Servus, liebe Skispringen-Fans. Die Flugshow meldet sich am 26. April kurz zurück aus ihrer Frühlingspause. Ungewohnter Zeitpunkt, aber es gab da so ein Ereignis, das so groß war, dass auch wir daran nicht vorbeikommen. Mein geschätzter Kollege Tobias Ruf, der weilt im wundverdienten Urlaub. Deswegen liebe Grüße an dich, Tobi. Und ich, Luis Holuch, halte gewissermaßen die Stellung. Und wenn ich ehrlich bin, habe ich sogar überlegt, ob ich die heutige Sendung sogar alleine mache. Aber dann habe ich auf Instagram, auf unserem Flugshow-Account, einen Roman zugeschickt bekommen, den ich so spannend und so gut geschrieben fand, dass ich den Absender doch gleich mal eingeladen habe. Und deswegen begrüße ich jetzt an meiner Seite mit einem Servus und Hallo Thomas Thalers.
Servus Luis, servus an die ganze Flugshow-Community und ja, danke für die Einladung. Ich bin sehr überwältigt von der Gelegenheit und von der Bühne, die mir da geboten wird, um meinen Senf dazu zu geben.
Ja, sehr, sehr gerne. Der Grund, warum du hier bist, auf den gehen wir im späteren Verlauf der Sendung nochmal ein. Wir haben uns im Vorgespräch so ein bisschen ausgetauscht, so ein bisschen habe ich dich jetzt schon kennengelernt, aber die Leute da draußen kenne dich jetzt natürlich logischerweise noch nicht. Deswegen stell dich doch mal kurz vor, woher kommst du, was machst du und vor allem, wie ist dein Bezug zum Skispringen?
Ja, also ich komme aus einem kleinen Dorf aus Oberdrauburg in Kärnten. Das ist in der Nähe von Osttirol, in der Nähe von Lienz. Ich studiere in Graz Physik und Englisch auf Lehramt. Und mein Bezug zum Skispringen, der ist massiv ausgeprägt, würde ich sagen, von klein auf. Ich bin jetzt selber kein Skispringer gewesen, niemals. Ich bin zwei Sommer lang, 2013 und 2014, war ich kurz aktiv als Skispringer, habe da aber eher nicht das Talent dafür gehabt. Und ich war auch schon als alpiner Skifahrer aktiv. Und ja, da ist halt die Wahl eher aufs Skifahren gefallen. Aber zum Skispringen, wirklich von, eben wahrscheinlich von Planitzer 2005 weg, da ist irgendwie auch die Faszination entstanden. Das erste Mal vom Fernseher, das erste Mal einen großen Bewerb wirklich gesehen. Und ja, das hat mich einfach so hineingezogen da.
Also dann treffen sich ja hier die zwei Richtigen quasi. Also du als Hörer wirst das ja auch wissen, dass ich auch mal das Vergnügen hatte, ein bisschen rumzuhüpfen, aber auch nie wirklich ernsthaft. Aber das ist ja schon mal ein super Einstieg. Und was uns dann natürlich noch interessiert, weil wir da einfach auch wenige Rückmeldung in dem Sinne bekommen haben. Wie hast du uns als Skisprung-Podcast denn eigentlich entdeckt?
Ja, da darf ich jetzt einmal ganz liebe Grüße an eine Internetfreundin von mir rausschicken, an die Lilly. Ich weiß ja dann nicht mehr genau, von wo sie genau kommt, aus Nähe von Willingen. Mhm. Und ja, sie hat mich auf den Podcast gebracht und ungefähr vor 1,5 Jahr oder so. Und seitdem bin ich ein sehr aktiver Zuhörer.
Sehr cool, das freut uns sehr zu hören. Dann auch liebe Grüße natürlich von unserer Seite aus an die Lilly, eine sehr gute Weiterempfehlung, freut uns sehr. Und ja, ihr habt es natürlich am Titel und auch am Cover schon gesehen, worum es in dieser Folge gehen soll. Und ich meine, ihr habt es ja uns ja auch auf Social Media zugespammt, möchte ich fast schon sagen, mit Nachrichten. Es geht natürlich um diesen Rekordstunt, so möchte ich es jetzt mal nennen, von Ryuyo Kobayashi auf Island. Und wir haben uns überlegt, wir stellen das Projekt zu Beginn mal so ein bisschen vor, dass wir alle auch auf dem gleichen Wissensstand haben. Und im zweiten Teil stellen wir uns dann die Frage, wie finden wir das jetzt eigentlich? Und vielleicht auch, was kann dem Skisprungsport davon zukünftig irgendwie nutzen oder eben auch schaden möglicherweise? Deswegen passt eine Einstiegsfrage eigentlich an dich. Wann und wo und wie hast du mitbekommen, dass da was im Gange ist auf Island?
Das Witzige ist, ich habe jetzt an, wo du mich eingeladen hast, zu der Sendung, da habe ich selber auch ein bisschen eine Recherche betrieben und habe exakt dieselbe Frage, die wollte ich eigentlich auch dir stellen. ich habe nämlich gar nichts mitgekriegt. Wirklich, das, wie ich es mitgekriegt habe, ist, jeder kennt es, glaube ich, am Handy, wenn man am Startbildschirm nochmal nach links wischt, dann kommt so die Nachrichtenleiste da. Und da ist auf einmal drin gestanden, Ryuyo Kobayashi Rekordversuch auf 300 Meter. Und so, da stehen ja immer die größten Fake-Nachrichten drinnen überhaupt. Und dann ist das halt immer konkreter geworden. Das war, ich glaube, ein Tag vor dem Sprung, ob ihr das mitkriegt. Und auf einmal war halt das Video da. Und dann war ich einmal in Schockstarre. Aber ja, da würde mich jetzt interessieren, wie hast du das mitgekriegt?
Ja, auch über Smartphone logischerweise. Ich habe eigentlich auch an was ganz anderes gedacht in dem Moment, aber dann gesehen, dass meine geschätzten polnischen Kollegen vom Skisprungschanzenarchiv diese Screenshots waren es noch aus isländischen Medien von dieser Schanze geteilt haben. Und ich habe gedacht, das kann doch nicht echt sein, so ein monströses Ding. Vor allem war auf Island jetzt ein Land, was irgendwie keinen besonders großen Fußabdruck in der Skisprunggeschichte hinterlassen hat. Und hab dann weiter recherchiert und immer mehr, gerade in polnischen Medien, also die sind ja sofort auf diesen Zug aufgesprungen, gelesen und dann gesehen, oh, okay, das ist wirklich echt. Und es ist nicht nur so, dass da einer diese Schanze hinbaut, sondern es geht da wirklich um was. Also man möchte damit ja, ein Event auf die Beine stellen und hab mich dann im ersten Moment auch so gefragt, so wie ihr da draußen, das kann ich an euren Insta-Nachrichten ja lesen, das kann doch nicht sein, dass das so lange irgendwie geheim gehalten wurde. Weil das ist ja ein Projekt von einem Ausmaß, was man sich ja so erstmal gar nicht vorstellen konnte. Da muss doch jemand was von mitbekommen haben, aber es war ja ruhig bislang. Dann fiel mir allerdings ein, hey, ich habe vor so 10, 15 Jahren von der Projektidee schon gehört und gelesen. Also dass Red Bull, die das ja vorangetrieben haben, das schon mal machen wollte. Und du ja als Österreicher eigentlich der passende Ansprechpartner, hast du dann jetzt im Nachhinein nochmal was zugelesen oder gehört oder hast du das damals vielleicht sogar auch mitbekommen?
Ich hab das damals mitgekriegt. Ja. Das war 2012, 2013 so um den Dreh rum. Wenn ich jetzt nicht ganz falsch liege, da ist nämlich geplant worden, ganz in der Nähe von mir, nämlich in die Hohen Tauern beim Großglockner, wollten sie schon einmal das Projekt mit einer 300-Meter-Schanze umsetzen. Und damals habe ich mir gedacht, ja, ich meine, ich habe nie wirklich daran geglaubt, dass das passieren wird. Und auf der anderen Seite muss ich ja sagen, dass Hetzheim, wo ich die Fotos von der Schanze gesehen habe, Hetzheim in Island, habe ich nie wirklich daran gezweifelt, dass das Fake sein könnte oder so. Ich habe sofort gesehen, die haben das wirklich gemacht und habe mir gedacht, nein, nein, ich darf jetzt nicht zu sehr ausschreiten, weil ich sage einmal so, ich bin dem Konzern Red Bull nicht unbedingt wohl. Wie sagt man, wohlgesinnt.
Wohlgesonnen, ja.
Also.
Das ist ja durchaus eine Position, die man absolut haben kann. Ich kann jetzt an der Stelle sagen, auch ich finde an der Marke oder an dem Konzern längst nicht alles gut. Also ich denke mal, das wird ja den allermeisten Leuten auch so gehen. Aber bevor wir auf das Meinungsthema kommen, lass uns den Leuten mal so ein bisschen vermitteln, was das jetzt eigentlich für Ausmaße hatte, dieses Projekt. Damals, also ich habe mich dann noch so ein bisschen reingelesen, damals war es ja offenbar so, dass es diese Bauarbeiten in Kärnten eben gab, die mussten dann unterbrochen werden, weil die Bewilligung halt gefehlt hat. Und schlussendlich war es dann sogar der ÖSV, der gesagt hat, nee, das lassen wir unsere Athleten, die das ja dann betroffen hätte, einfach nicht machen. Und jetzt war es offenbar so, dass Red Bull eben 2 Jahre nach dem Standort gesucht hat und den dann eben gefunden hat in einem Skigebiet auf Island, also wo jetzt eben halt auch noch Winter ist, weil ihr wisst ja selber, mit Schnee war es jetzt diesen Winter nicht so toll. Da ist man in Island aktuell ein bisschen besser aufgestellt. Und ja, dann hat man die Schanze eben ein paar Tage vor dem Event vorbereitet, den Schanzentisch sogar 2 Monate, habe ich gelesen. Und ja, im Prinzip eine XXL-Flugschanze hingestellt. Wenn man das jetzt mal alleine für sich nimmt, die Idee ist ja schon irgendwie ein bisschen abgespaced und man muss ja auch sagen, es haben Österreicher da ihre Finger im Spiel gehabt. Jetzt das mal alleine für sich genommen, sowas zu bauen, jetzt losgelöst von der Marke Red Bull, was löst das in dir aus?
Prinzipiell, ich bin da echt ein bisschen zwiegespalten bei der ganzen Aktion. Auf der einen Seite bin ich sehr gegen die Aktion schon immer gewesen. Ich kann das jetzt nicht richtig in Worte fassen, aber auf jeden Fall, was ich gut an der Aktion finde, ist, dass der Grundgedanke vom Skispringen war, immer dem Fliegen so nah wie möglich zu sein. Und das ist, würde ich einmal sagen, das Ziel, was da eindeutig forciert worden ist. Und was halt auch das Marketing, was da im Hintergrund steht und die Werbung, die da für die Marke an und für sich selber gemacht wird, das lasse ich mal außen vor, aber grundsätzlich ist der Gedanke dahinter, ist er fast zu unterstützen.
Da bin ich absolut einer Meinung. Ich finde es in gewisser Weise sogar ironisch, dass, wenn man die Marke jetzt dazu nimmt, ausgerechnet so ein Weltkonzern, muss man ja sagen, eigentlich ein Amateurprojekt macht. Der sagt, wir bauen jetzt halt mal eine Schanze, die gigantisch groß ist, über die Ausmaße können wir ja gleich noch sprechen, und zeigen, hey, man braucht gar nicht zwingend jetzt. Vor allem, weil es ja im Prinzip auch Natur ist. Man muss jetzt gar nicht Millionen wahrscheinlich investieren, um so ein Ding dahinzustellen und verfolgen eben einfach diesen Traum vom Fliegen, den du ja auch gerade so schön beschrieben hast. Also das finde ich irgendwo ironisch an der Sache. Wo das ist, haben wir euch ja gerade schon erzählt. Und jetzt fragt ihr euch natürlich, Mensch, über was für Dimensionen sprechen wir denn da jetzt eigentlich? Und ich habe mir da mal so ein paar Daten rausgeschrieben. Es gibt auch ein sehr schönes Foto, was auf Twitter kursiert ist, wo so eine Zeichnung quasi drauf ist, wo man das mal nachverfolgen kann. Der Gesamthöhenunterschied der Anlage beträgt 360 Meter, also vom Start des Anlaufs bis hin zum Auslauf. Der Anlauf selber beginnt auf 1115 Metern Meereshöhe. Auch das gibt es so auf den bestehenden Schanzen, gibt es das. Ja, in Courchevel gibt es das, aber ansonsten ist das tatsächlich eine Ausnahme. Die maximale Hangneigung waren 36 Grad. Auch das jetzt gar nicht mal so ungewöhnlich. Und im Grunde genommen kann man sagen, es ist einfach eine Skiflugschanze in XXL, wenn man so will. Aber gar nicht mal in dem Sinne, dass da jetzt wer weiß, wie ihre Geschwindigkeiten erzielt wurden, denn Ryoyo Kobayashi ist ja bei seinem Rekordflug mit 107 Stundenkilometern angefahren. Und das sind auch Geschwindigkeiten, die wir in Planitza schon gesehen haben. Offizielles Schanzenprofil wurde nachgefragt, gibt es nicht, weil die Schanze ist nicht abgenommen worden. Das heißt, es gibt keine PDF oder dergleichen. Es gab auch keine Windmessung. Auch das habt ihr uns sehr, sehr oft gefragt. Es kam auch die Frage, wie wäre das eigentlich gewesen, wenn jetzt irgendwie was passiert wäre? Spoiler ist ja zum Glück nicht. Wer übernimmt die Kosten? Also sicher wissen wir das natürlich auch nicht. Aber man kann davon ausgehen, dass Ryoyo Kobayashi jetzt bei der Aktion in irgendeiner Art und Weise versichert gewesen ist, weil wir sprechen von einem Extremsport. Und da musst du für solche Fälle auf jeden Fall versichert sein. So, was hat er gemacht? Er ist an diesen beiden Flugtagen insgesamt viermal über diese Schanze gegangen, mit 256, 259, 282 und 291 Meter. Und diese 291 Meter ist ja dieses Video, was ja dann alle gesehen haben und die Weite, die schlussendlich die Schlagzeile gemacht hat. Und die Frage war dann natürlich, zählt das jetzt als Weltrekord? Ist das offiziell? Und wir wissen ja alle die Antwort. Die FIS hat gesagt, nein, es ist nicht offiziell. Über die Gründe können wir ja gleich noch sprechen. Aber erstmal die Frage an dich, befürwortest du das, dass die FIS das nicht als offiziellen Weltrekordflug anerkannt hat?
Absolut. Also da gibt es überhaupt keine zwei Meinungen. Wenn der Sprung als Weltrekord offiziell stehen wird, das wird so ein Loch treten in die Bedeutung von einem Skiflug-Weltrekord. Weil was den Skiflug-Weltrekord ja eigentlich so ausmacht, ist, dass er in einem Bewerb stattfindet, dass er auf einer offiziellen Schanze stattfindet. Weil beim Skispringen ist es relativ leicht, einen Weltrekord aufzustellen, wenn du die Mittel dazu hast. Du brauchst nur eine größere Schanze oder mehr Anlauf oder was weiß ich, einen Windkanal mit optimalen Bedingungen von mir aus. Aber und es ist jetzt, ich würde das jetzt vergleichen mit, sagen wir jetzt mal, beim Kugelstoßen zum Beispiel. Lass dich ja relativ locker Weltrekord aufstellen, wenn du einfach eine Kugel nimmst, die halb so schwer ist. Und das ist ungefähr dasselbe Prinzip. Und wenn das zählen wird, das ist einfach ein komplett unfairer Wettbewerbsvorteil, wo auch kein anderer Springer teilnehmen hat können dran. Und ja.
Also gerade der letzte Punkt ist nochmal wichtig, das zu erwähnen, weil auch gefragt wurde, ob andere Springer die Chance haben, darunter zu springen. Nein, klipp und klar. Jetzt für dieses Event war es so, dass die Schanze eben für Kobayashi gebaut wurde und sogar im Prinzip so, wie er sie haben wollte. Also er wurde tatsächlich im Vorfeld gefragt, wie möchtest du den Radius am Schanzentisch gestaltet haben? Wie hoch soll er sein? Im Idealfall sogar noch, wie soll die Flugkurve sein, auch wenn man das im Vorhinein natürlich nie so wirklich weiß. Und schlichtweg hat man das ganze Ding nur für ihn auf die Beine gestellt, was natürlich nicht ausschließen soll, dass es zukünftig vielleicht andere Aktionen gibt. Aber jetzt in dem Sinne ging es tatsächlich allein nur um Ryuyo Kobayashi, der dann ja der Star dieses Events war.
Was ich einmal ganz stark bezweifle, ist, dass der Yo-Yo Kobayashi, dass er wirklich eine Ahnung gehabt hat, wie er den Radius haben will oder wie er die Flugkurve haben will.
Ja, jetzt nicht in der Gradzahl, aber so vom Gefühl her natürlich, dass er sagt, hey, ich komme
Ja.
mit dem Schanzentisch in Planitza sehr gut zurecht, deswegen
Ja.
versucht es mal so hinzubiegen. So meinte ich das.
Ja, ich verstehe schon. Ich meine, da braucht es auf jeden Fall einmal an definitiv einen mutigen Physiker, der was sich da an die Flugkurve herangewagt hat, sage ich jetzt einmal. Wo man auch von den Aufnahmen relativ deutlich sieht, dass er, es schaut sowieso ein bisschen eigenartig aus, die ganze Chancen. Man hat es jetzt auf die Aufnahmen relativ schwierig erkennen können von den Drohnenaufnahmen von hinten. Aber er steigt schon extrem hoch weg nach dem Chancentisch. Und ich finde auch, dass das Chancenprofil, ich glaube, da muss ich kein großer Chancenbauer sein dafür, dass die Schanze noch keine offiziellen Richtlinien gebaut worden ist. Das erkennt man relativ stark an der Hangneigung, an der gesamten Flugkurve.
Ja,
Aber
also das ist wahrscheinlich auch so ein Ding, was die Sache so besonders macht, weil es einfach komplett gegen jede Sehgewohnheit ist, die wir vom Skispringen kennen. Also wir sind mit ganz anderen Flugkurven und TV-Bildern sozialisiert worden, als das, was wir da jetzt gesehen haben. Und das ist sicherlich auch was, was das Ding so faszinierend und gleichzeitig auch so kontrovers macht, weil das was ist, was von uns vorher noch nie jemand so gesehen hat. Und die Frage kam auch, wie hoch war er denn da jetzt? Wir können es euch nicht sagen, wir wissen es nicht. Wir haben keine Werte dazu. Wir wissen auch nicht, wie der Wind an dem Tag war, obwohl man sagt, dass es sehr, sehr ruhig war, sonst hätte man das wahrscheinlich auch so in der Art und Weise gar nicht durchziehen können, wenn es da irgendwie Turbulenzen gegeben hätte oder wie auch immer. Was wir aber durchaus sagen können, weil auch das gefragt wurde, ist er denn mit Material gesprungen, was er auch im Wettkampf springen würde? Also mit Sicherheit können wir es euch nicht bestätigen, aber man kann auf jeden Fall sagen, er ist jetzt nichts gesprungen, was völlig konträr zu dem ist, was er sonst springt, weil könnt ihr euch ja selber irgendwo vorstellen, dass das auch ein Sicherheitsrisiko ist, wenn er auf einmal ganz andere Sachen springt und so ein Wingsuit anhat auf einer Anlage, auf der er vorher nie gewesen ist. Und deswegen allein, um das Grundvertrauen zu haben, so ein Ding durchzuziehen, wird er dann die Sachen gesprungen sein, die er sonst auch springt. Natürlich ein bisschen modifiziert, klar, musst du immer machen, egal auf welche Schanze du gehst. Und jetzt in dem Fall spielt der Geld ja auch keine Rolle. Aber es ist nicht so, dass er da was komplett anderes gesprungen ist. Somit ist man vom eigentlichen Skispringen, Skifliegen auch nicht so weit weg, wie man meinen könnte. Aber es ist natürlich grundsätzlich was völlig anderes. Es wurde auch gefragt, hat Kobayashi mit Problemen von der FIS zu rechnen? Da können wir klipp und klar auch sagen, nein. Die FIS fand es zwar nicht gut, wir können gleich auch nochmal auf das Statement eingehen, weil auch gerade da der Sicherheitsaspekt hervorgehoben wurde, aber es ist jetzt nicht so, dass er irgendwie eine Sperre oder eine Geldstrafe oder so zu befürchten hat. Und ich denke, da sind wir uns ja beide auch einig, Thomas, das wäre auch an der Realität vorbei gewesen, wenn er da jetzt irgendwie eine Bestrafung zu befürchten gehabt hätte.
ich wüsste jetzt ehrlich gesagt nicht ganz, warum. Ich meine, es ist, wenn dann überhaupt seine eigene Sicherheit, die er da aufs Spiel setzt, aber das könnte wiederum wirklich nicht nachvollziehbar, warum man das tun sollte.
Ja,
Ich
hat, ja.
kennt mir Das Einzige, was ich mir vorstellen könnte, ist eben, und da sind wir wieder bei der Thematik um den Weltrekord, dass man da eher Red Bull ein bisschen an den Pranger stellt.
Ja, hat FIS-Renndirektor Sandro Pertl auch klar und deutlich gesagt, der FIS sind in dem Sinne irgendwo auch die Hände gebunden, weil die Athleten nun mal nicht Teil der FIS sind oder Eigentum oder wie auch immer man das nennen möchte. So ungefähr hat das, glaube ich, ausgedrückt. Also schlicht und ergreifend, die FIS hat da keine Befugnis. Sie können ihm das nicht verbieten, sie können ihn dafür auch nicht belangen. Also spätestens wenn es dann zu einem Rechtsstreit gekommen wäre, hätte man denen da, glaube ich, die Grenzen irgendwo aufgezeigt. Aber ich möchte euch ganz gern das Statement der FIS im Wortlaut vorlesen, damit ihr auch nachvollziehen könnt, warum sie gesagt haben, nein, das ist für uns kein Weltrekord. Da heißt es, alle offiziellen Skisprung- und Skiflugwettbewerbe basieren auf den FIS-ICRs, also den International Ski Competition Rules. Diese Regeln stellen sicher, dass ein Wettbewerb mit in der Regel zwei Durchgängen unter vergleichbaren Bedingungen für das gesamte Starterfeld die besten Athleten ermittelt. Ein Skiflugwettbewerb muss auf einem FIS-zertifizierten Entfernungsmesssystem, also Weitenmessung, basieren und auf einer von der FIS homologierten Skiflugschanze stattfinden, um dem Vergleich mit anderen Flügen standzuhalten und für einen offiziellen Skiflugrekord in Frage zu kommen. Gleichzeitig gibt es Vorschriften für das verwendete Material, das von einem FIS-zertifizierten Ausrüstungskontrolleur geprüft werden muss, zum Beispiel die Länge des Skis und die Maße des Anzugs. Die aktuellen Weltrekordhalter sind Silje Opseth mit 230,5 Metern, Stefan Kraft mit 253,5 Metern. Die Sprünge von Ryojo Kobayashi in Island fanden nicht unter Wettkampfbedingungen und in Übereinstimmung mit den FIS-Regeln statt. Sie zeigen die Leistung eines außergewöhnlichen Athleten unter ganz besonderen Bedingungen, sind aber nicht mit einem FIS-Skiflug-Weltcup zu vergleichen, da sowohl der Starttermin als auch das gesamte Projekt auf einen einzelnen Athleten und damit letztlich auf einen einzigen Sprung oder Flug zugeschnitten sind. Die FIS hofft, dass die notwendigen Vorkehrungen getroffen wurden, um die Sicherheit des Athleten zu gewährleisten und freut sich darauf, Ryojo Kobayashi in der kommenden FIS-Weltcup-Saison im Kampf um den offiziellen FIS-Weltrekord zu sehen. Bumm. Also klar und deutlich gesagt, wir waren nicht diejenigen, die die Regeln gemacht haben, sprich, dieser Flug wird nicht als offizieller Weltrekord anerkannt. Ob jetzt die FIS dafür zuständig ist, das als Weltrekord anzuerkennen oder andere Institutionen wie jetzt Guinness World Records, ist ja dann nochmal eine andere Thematik, die wollen wir jetzt an der Stelle gar nicht aufmachen, aber das war auf jeden Fall das, was vom Verband dazu zu hören war. Und jetzt werden wir, oder in dem Fall halt ich, weil es zu dem Zeitpunkt halt klar war, oder wir noch nicht wussten, dass wir jetzt zu zweit die Folge aufnehmen, werde ich nach meiner Meinung gefragt. Ich würde sie erstmal hinten anstellen, sondern lass uns damit mal einsteigen. Wie hast du das allgemeine Echo auf diesen Stunt wahrgenommen? Wie war so aus deiner Sicht die Verteilung zwischen positiv und auch kritisch?
Erschreckenderweise eigentlich höchst unkritisch habe ich es zumindest bei den Zugängen, die ich habe, also in YouTube-Kommentare, in Instagram-Kommentare. Es war höchst unkritisch und das stört mich eigentlich sehr daran. Vor allem, ich meine, auf der Insta-Seite von Red Bull darf man eigentlich eh nicht nachschauen, weil da ist natürlich, dass es unkritisch ist, aber was ich definitiv mitgekriegt habe, ist, dass viele es befürwortet haben, weil viele sehr unzufrieden sind mit der Wettkampfführung, was die FIS in die letzten Jahre ja, so an den Tag gelegt hat und dass sie das eigentlich als quasi als Schlag ins Gesicht, ins Gesicht von der FIS wahrgenommen haben und sagen haben, jawohl, das geschieht euch recht so jetzt. Da habt ihr es im Weltrekord. Oder so macht man es richtig, so quasi, wie das oft aufgepasst.
Interessant. Ich habe es tatsächlich ein bisschen gesplitteter wahrgenommen. Also klar, dass auf den Red Bull-Seiten das abgefeiert wird, logisch. Dass, sagen wir mal, die Kolleginnen und Kollegen von Kobayashi das auch gefeiert haben, auch klar. Allerdings nicht, also es haben ihnen ja auch einige unterstellt, ja, die schienen jetzt halt auch alle drauf, dass sie von Red Bull gesponsert werden, sondern ich glaube, die wollen halt einfach alle dieses Erlebnis haben und eben dieses Ausreizen der Grenzen, weil darum geht es ja im Skifliegen letztendlich. Das hätten sie halt auch gerne mitgenommen. Das habe ich wahrgenommen, aber vielleicht liegt es auch daran, dass die Debattenkultur in Deutschland sehr, sehr kritisch ist aktuell, sehr, sehr kontrovers. Ich habe auch sehr viele kritische Stimmen tatsächlich hier wahrgenommen. dass man da den Bogen seitens Red Bull völlig überspannt hat und dass Kobayashi ein Selbstdarsteller sei. Also das fand ich mit das Unsinnigste, was ich gelesen habe, weil das ist er mal definitiv nicht, sonst würde er perfekt Englisch sprechen wollen auch. Das ist mal noch eine andere Geschichte und eben auch, dass es sogar als unsportlich angesehen wird, dieses höher, schneller, weiter, obwohl das für mich auch irgendwo essentieller Teil des Sports ist, aber da kann man natürlich auch geteilter Meinung sein. Du hast, und damit hast du dich ja quasi in unsere Sendung geschrieben, du hast ja quasi dein Herz ausgeschüttet. So möchte ich das mal formulieren. Deswegen möchte ich dir auch on-air die Möglichkeit geben, jetzt wirklich auszudrücken, warum stehst du dem Ganzen so kritisch gegenüber, wie du ihm gegenüberstehst?
Das ist jetzt natürlich ein sehr persönlicher Ansatz für mich. Ich bin eben ins Skispringen eingekommen als absoluter Fan des Skifliegens, explizit des Skifliegens und vor allem auch von dieser Weltrekordjagd. Wie gesagt, von Skifliegen 2005 weg. Da hat mein Wahnsinn begonnen und der wird auch seitdem konsequent fortgeführt. Dadurch, dass ich ganz nahe bei Planitzer wohne, steht es für mich komplett außer Frage, dass ich jedes Jahr und jeden Tag unten anwesend bin und jedes Jahr in der Hoffnung da unten bin, am Weltrekord zu sehen. Und ich habe es noch nie geschafft. Und das ist
Mal was
extrem,
gemeinsam, ja.
ja, und das ist extrem, extrem schade für mich. Ich gehe da jedes Jahr vor Ida nach Planitzer hin, habe alle Hoffnungen da auf das eine Wochenende für mein ganzes Jahr. Und fahre dann relativ enttäuscht wieder heim am Sonntag und denke mir, ja, cool, vielleicht nächstes Jahr. Und jetzt ist halt die Situation so, dass mir das Erlebnis, den Weltrekord, den definitiv weitesten Sprung, der jemals gestanden worden ist, live zu sehen, das ist mir jetzt ein bisschen weggenommen worden, persönlich, durch die 291 Meter. Und ab jetzt wird immer der Fall sein, jeder zukünftige Weltrekord bis 291 Meter wird jetzt immer mit dem Sprung verglichen werden und immer runtergemacht werden. Und die 291 Meter, die berauben meiner Meinung nach dem Weltrekord die Bedeutung. Und das finde ich extrem schade. Und das ist nicht nur für die Springer selber, für jeden zukünftigen Weltrekordhalter, der was das jetzt dann erreichen könnte, wird da die Bedeutung weggenommen. Sondern auch für mich als Zuseher. Ich weiß nicht, wenn ich jetzt nächstes Jahr in Planitzer bin und da schafft, keine Ahnung, wer 255 Meter, dann ist das super schön für mich. Aber ich weiß nicht, ob das für mich dann immer nur dieselbe Emotion ist, wie wenn der 291 Meter Flug nicht existieren wird. Ja, da tut es mir persönlich einfach. Mir tut es weh. Ja.
Ja, also ich finde, das ist absolut eine nachvollziehbare Sichtweise. Es ist natürlich irgendwo ein bisschen Romantik, die da mitschwebt,
Definitiv.
aber ich erkenne mich da durchaus wieder. Also je länger ich drüber nachdenke, desto mehr verstehe ich das und tendiere dazu, das genauso zu sehen. Und da ist natürlich auch die Branche, in der ich arbeite, sprich die Medien, sind da natürlich auch irgendwo ein bisschen mitschuld dran, weil wir letztendlich die Ersten dann sind, die diese Vergleiche herholen, weil man das jetzt immer im Hinterkopf hat, dass es ein Fan macht. Das ist ja irgendwo. Das ist klar, dass er das gesehen hat, aber die Vergleiche werden sich gar nicht vermeiden lassen irgendwo. Und das finde ich genauso schade wie du. Da erkenne ich mich absolut wieder. Und das ist auch vollkommen unabhängig davon, dass ich, als ich diese Sache gesehen habe und mich dann natürlich damit auch in meiner Arbeit befasst habe, dann gesagt habe, ey, im ersten Moment hat es mich total geflasht, weil es einfach was ist, also ich habe jetzt nicht mehr wirklich das auf dem Schirm gehabt und weil es einfach auch ist, was ich noch nie gesehen habe. Aber irgendwo, der Daniel, der uns die Frage gestellt hat, liebe Grüße auch an dich, hat mich auch als Fußballromantiker beschrieben oder bezeichnet und irgendwo bin ich in dem Sinne auch Skisprungromantiker, so ähnlich wie du das bist, Thomas. Deswegen sind wir uns, glaube ich, da näher. Oder nä näher als man, als ich vielleicht vor der Sendung gedacht hätte. Möchtest du vielleicht unabhängig davon noch was sagen, warum du jetzt gerade Red Bull so kritisch gegenüberstehst? Weil das war ja auch was, was du in deinem Eingangsstatement durchaus gesagt hast.
Kim auch ein bisschen aus dem Fußballkontext, eben
Okay.
aus dem Kontext von Red Bull Salzburg und Rasenballsport Leipzig. Und ja, ich mag Red Bull nicht. Ich mag Red Bull einfach wirklich nicht. Ich kann das jetzt gar nicht wirklich festlegen. Ich kann es in einem Fußballkontext, kann ich es definitiv erklären. Im Skispringen hat es eigentlich bis vor kurzem weniger Angriffspunkte gehabt. Aber ich meine, prinzipiell schaue ich schon auch auf Instagram die Red Bull-Seite an und dann, ja, da ist eine coole Aktion und da ist eine coole Aktion. Das schaue ich halt einmal so kurz drüber und ja, ist schön zum Anschauen. Hetzan hat das halt den Skisprungsport leider auch angegriffen und das in einem Kontext, der was mir nicht so gut gefällt. Ich habe Hetzan von gestern auf heute habe ich nur ein Video gesehen, das kennst du vielleicht auch, das Video, wo so ein Eisschnellläufer probiert, über 100 km/h zu laufen, auch von Red Bull.
Ja,
Wo sie
ja.
auch so einen Schirm aufgespannt haben und halt unter optimale Bedingungen, dass es möglich ist, 100 km/h schnell zu laufen. Das finde ich prinzipiell ist eine super Aktion. Ich meine, da gibt's in dem Sinne auch den Weltrekord nicht beim Eisschnelllaufen, wer da jetzt dann wirklich eine Höchstgeschwindigkeit erreicht hat. Das ist nicht wie im Skispringen, dass es ein absoluter Meilenstein ist. Das Skispringen wird quasi definiert von dem weitesten Sprung, der was aktuell besteht. Und das ist, meiner Meinung nach, ist der Weltrekord, ist die FIS wird das hassen, was ich da jetzt dann sage, aber es ist die größte Auszeichnung, die ein Skispringer erreichen kann, den Weltrekord zu haben. Es ist die seltenste Auszeichnung und es ist die, meiner Meinung nach, mindestens eine der größten. Und ebenso wie bei dem Eisschnellläufer, in dem Sinne wird da kann was weggenommen. Und das sehen beim Skispringen ist die Thematik da, der Rahmen auch ganz ein bisschen anders. Und vor allem, jetzt muss ich auch noch sagen, was mich stört. Habe ich mir nochmal so das Feed angeschaut von Red Bull und die Highlight-Ordner, wo halt alles so reingepostet wird. Das Skispringen kommt nicht einmal vor in die Highlight-Ordner. Die haben einen eigenen Ordner für einzelne Sportarten und haben dann einen eigenen Ordner für Wintersportarten und nicht einmal in dem Wintersportarten-Ordner kommt das Skispringen vor. Und das kommt mir quasi echt vor, wie Red Bull, sage jetzt einmal so, scheißt einfach wirklich einmal kurz in den Sport rein für eine coole Aufnahme und der Rest ist ihnen egal. Und das regt mich maßlos auf.
Ja, ist absolut eine Sichtweise, die man haben kann. Ich habe das nicht gewusst, ehrlicherweise, aber ich habe mir jetzt auch nicht die Mühe gemacht, das durchzuschauen. Deswegen interessant, das von dir zu erfahren. Kann sich ja auch jeder anschauen da draußen, wenn der Interesse besteht. Ich muss sagen, auch diesen Fußballkontext, den du da jetzt erwähnt hast, da sehe ich es ähnlich kritisch wie du tatsächlich auch. Mir waren sie ehrlicherweise im Skispringen bis dato als reiner Kopfsponsor und jetzt vielleicht so ein bisschen durch die Van Dier-Geschichte tatsächlich irgendwo zu leise dafür, dass man ja weiß, dass die gerne mal auf Deutsch gesagt auf die Kacke hauen. Ne? Und das ist. Damit haben sie jetzt den Bogen vielleicht irgendwo sogar überspannt, so wie du es gesagt hast, dass sie jetzt mal wirklich mit einem großen Knall da rein sind und jetzt aber vielleicht auch wieder raus sind, weil man weiß es ja nicht. Ob sowas nochmal kommt, können wir ja gleich nochmal diskutieren. Also im Schwäbischen sagt man, glaube ich, Geschmäckle. Dieses Geschmäckle, was drin ist, ich glaube, dass wenn man sich da nicht völlig von frei macht und einfach nur diesen Adrenalinrausch quasi miterlebt, dann spürt man den irgendwo auch. Und wir versuchen den jetzt natürlich so ein bisschen greifbarer zu machen, das in Worte zu fassen. Deswegen finde ich es gut, dass wir die Sendung jetzt auch zu zweit machen. Ich sehe es vielleicht sogar noch ein bisschen ambivalenter, sogar noch ein bisschen positiver. Jetzt nicht so drastisch, wie die Leute so sagen, boah, jetzt hat man der FIS endlich mal gezeigt, wie sowas geht. Allein auf Social Media, weil wenn man sieht, dass das Video jetzt irgendwie 5 Millionen Aufrufe hat, da kann die FIS nur von träumen. Schlicht und ergreifend. So, darum geht es gar nicht, sondern dass man vielleicht so ein bisschen diesen Dornröschenschlaf, den die Disziplin jetzt in der letzten Zeit so ein bisschen eingelegt hat, dass man den vielleicht so ein bisschen aufweckt, weil zu der Fraktion zähle ich mich schon, dass ich sage, mir ist das teilweise ein bisschen zu sehr Safety First und zu vorsichtig agiert worden seitens der FIS-Jury. Dafür bin ich auch bekannt. Deswegen ist das auch Teil des Bullshit-Bingos bei uns, dass es da heißt, der Luis kritisiert mal wieder die Jury. Ganz gleich jetzt aus welchem Grund, sondern wie gesagt, ich sehe es jetzt nicht ganz so kritisch wie du, auch wenn ich deine Punkte absolut verstehe, sondern ich würde sagen, ich habe so eine gewisse Mischung aus total geflasht sein von dem, was ich da gesehen habe, aber gleichzeitig auch zu sehen, es gibt durchaus Punkte, die man da nicht unbedingt als positiv bewerten kann.
Jetzt kommt nämlich der ganz große Twist bei mir. Eben die positive Seite, das, was ich auch in die Nachricht auf Insta geschrieben habe. Ja, was kann der Sprung jetzt dann ausgelöst haben für die FIS? Kann das jetzt dann eben vielleicht ein Meilenstein sein für den Chancenbau? Kann das jetzt dann eine Anregung sein dazu, dass man wieder erlaubt, größere Chancen zu bauen? Und vielleicht auch die Lücke, die was jetzt zwischen dem aktuellen, den offiziellen Weltrekord und den 291 Meter, dass man die Lücke probiert, möglichst schneller wieder zuzumachen und dass man sich auch traut, jetzt in die Richtung zu gehen. Das, ja, da würde ich eigentlich gern deine Meinung dazu hören, ob du glaubst, dass das in so eine Richtung geht oder gehen könnte.
Also gehen könnte, definitiv. Ich glaube, dass das ist jetzt eine, also die Diskussion gab es vorher schon. Das weiß ich auch aus guten Quellen, dass das jetzt vor 4 Wochen in dem Frühjahrsmeeting von der FIS diskutiert wurde. Allein schon deshalb, weil, das muss man euch da draußen vielleicht mal erklären, der Grund, warum es jetzt so lange kein Weltrekord war, ist ja zweierlei. Das eine ist, dass die Weltrekordschanze in Vikersund durch die Profilanpassung im Sommer 2018 halt kastriert wurde, auch wenn das ein hartes Wort ist, aber es ist so, weil ihr könnt euch das anschauen, es gab seit 2017 gab es keine 250-Meter-Flüge mehr in Vikersund. Und das hat eben den Grund, dass man das Profil angepasst hat. Und das Zweite ist, und das ist auch das, worüber die FIS diskutiert, es gibt die festgeschriebene Regel, dass der Höhenunterschied zwischen Schanzentischfuß und Auslauf 135 Meter beträgt. Und diese Regel gibt es jetzt seit 2010. Also seit 14 Jahren. In der Zwischenzeit ist nichts passiert. Und ich bin der Meinung, auch weil man das jetzt gesehen hat, wie weit man segeln kann, ohne dass man große Sicherheitsbedenken haben muss, dass man da unbedingt dran muss. Vielleicht nicht jetzt mit, sagen wir mal, 15 Metern, aber vielleicht mit 5 oder mit 10, dass du sagst, wir erlauben den Schanzenbauern das, dass man jetzt in Planitza meinetwegen sicher 260 Meter fliegen kann. Vielleicht auch irgendwann 270. Und ich glaube, dass das die Diskussion wirst du nicht mehr aufhalten können. Und irgendwo, und das ist vielleicht auch so ein bisschen Ironie des Ganzen, hat Red Bull die FIS damit jetzt auch so ein bisschen unter Druck gesetzt, weil man hat es gesehen, dass es funktioniert. Und da kannst du nicht verargumentieren, ach, wir trauen es uns nicht zu. Das ist mein Standpunkt dazu. Also ich glaube, dass es kommen wird, früher oder später.
Das ist eben der positive Aspekt an dem Sprung. Ich finde nur, also so kann man es definitiv interpretieren. Ich würde nur definitiv Red Bull das absprechen wollen, dass das seiner Hintergedanke dabei war.
Nein, war
Dass
definitiv nicht. Das ist
dass er wirklich.
absoluter Kollateralschaden, wenn man das so nennen möchte, ja.
Aber es war sicher nicht sein Ziel, da jetzt
Nein.
an den Weltrekord weiter zu oder den
Ja.
offiziellen Weltrekord weiter in die Höhe zu drücken und da
Das.
die FIS unter Druck zu stellen.
Nein, das mit Sicherheit nicht, nein.
Das ist einfach eher ein Promo-Move von Red Bull einfach nur gewesen. Und das ist eben das, was ich so kritisch an sich. Aber was der Effekt daran ist, den könnt ihr ja wieder befürworten.
Ja, weil, also ich meine, wenn man sich das jetzt überlegt, auch diese Spanne, die da jetzt aufgemacht wurde, diese, wenn ich es jetzt richtig rechnen kann, 37,5 Meter, die zwischen dem offiziellen Weltrekord von Stefan Kraft liegen und dem von Ryohei Kobayashi, das ist ja eine Spanne, die nie zuvor in der Geschichte des Skifliegens da gewesen ist. Das ist eine Lücke, die. Ich meine, wir zeichnen seit 1809 zeichnen wir Weltrekorde auf und die Schritte waren eigentlich in der Regel immer kleiner. Und jetzt haben wir halt da zumindest diesen inoffiziellen Vergleich mehr oder weniger. Aber es ist natürlich völlig klar, dass da der Wunsch jetzt immer größer wird. Der war vorher auch schon da. Also die Diskussion oder zumindest das mal anzuregen, dass man diesen Höhenunterschied größer macht. Auch weil es sich relativ einfach umsetzen lässt, gerade Entwickler sind, weil dann stellst du den vorherigen Status quasi wieder her oder den Planitzer rücken dann mal wieder ein paar Bagger an. Das ist schnell gemacht. So, da musst du auch nicht Millionen für investieren. So, deswegen bin ich mir ziemlich sicher, dass das so kommt. Und weil die Frage auch kam, ob es nochmal eine neue Schanze geben wird, das kann ich mir ehrlicherweise nicht vorstellen, weil du dann wirklich wieder bei Null anfangen musst. Und wenn jetzt nicht. Ich meine, schließ nichts aus, ne? Und wenn der Renndirektor davon träumt, in Rio de Janeiro oder Las Vegas zu springen, dann kann vielleicht auch, wenn jetzt plötzlich die Saudis, die ja die Gelddruckmaschine im Keller stehen haben, wenn die jetzt sagen, ach, wir machen jetzt nicht nur asiatische Winterspiele bei uns mit Skigebieten, die wir noch bauen müssen, sondern wir stellen jetzt eine 300-Meter-Schanze hin, kann man nicht ausschließen. Aber ansonsten glaube ich, in der Hemisphäre, in der wir uns bewegen, glaube ich nicht, dass es da nochmal eine größere Schanze geben wird.
Also ich glaube nicht, dass eine neue Chance jetzt einfach irgendwo hingestellt wird. Wie du schon gesagt hast, man kann es nicht ausschließen. Vor allem, wenn du irgendeine Konzerne aufmerksam darauf werden und da vielleicht irgendwer Möglichkeit drin sehen, da großartig Geld zu machen. Von dem her muss man eh sagen, dass das Skispringen Gott sei Dank nicht so prädestiniert dafür ist, großartig da Geld umzusetzen. Aber ich glaube schon, ja, dass im Planitzer und im Wicker sind, dass da definitiv noch Luft nach oben drinnen ist und dass das auch definitiv noch kommen wird. Im Planitzer muss ich sagen, ich kenne den Hang extrem gut und ich habe ein bisschen Bedenken, oder ich habe schon öfters darüber nachgedacht, ob Sehnen nach oben nicht schon langsam der Berg ausgeht. Also, sie haben ja oben über dem Vorbau, ist ja jetzt alles nur mehr aufgeschüttet und das gleicht schon wirklich schon langsam an einer Pyramide. Und ich hab keine Ahnung, wie gut sie das da noch umsetzen können. Was sie halt an Möglichkeit sehe, ist, dass sie im Boden abgegraben werden. Aber
Ja, das haben sie ja eh immer gemacht.
ja, das haben sie immer gemacht.
Aber so wie ich die Schanzenbauer auch verstanden habe, ich habe da mal vor, boah, das müsste jetzt auch schon bald 10, ja, rund um den Neubau. So wie ich die, hatte ich da ein Gespräch, so wie ich die verstanden habe, wäre es für die halt das Einfachste zu sagen, sie bauen quasi oben an den bestehenden Anlauf quasi dran und nehmen es unten am Schanzentisch quasi wieder weg. So ähnlich, wie sie es ja auch am Kulm gemacht haben, dass sie quasi eine zweite Etage aufmachen, dann wieder aufschütten, genauso wie du es gerade gesagt hast, und so eben die nötigen Meter gewinnen. Also jetzt mit dem bestehenden Anlauf wurde mir gesagt, bis 270 Meter kein Problem.
Ja, das glaube ich sofort. Ich meine, sie halten ihn eh so extrem kurz. Was ich da gerade eh dazu sagen muss, ist, ich weiß nicht, ob das irgendwen schon einmal aufgefallen ist, aber oder ob das irgendwie eine Entwicklung ist, die was komplett an mir vorbeigegangen ist, aber das Jahr im Planitzer ist es mir ganz extrem aufgefallen, dass ein Daniel Huber, der 247 Meter geflogen ist mit einer Anlaufgeschwindigkeit von 99 km/h, 100 km/h,
Unter 100, ja.
der Schanzenrekord von Yo-Yo Kobayashi bei besseren Windbedingungen 2019 ist eigentlich aus derselben Luke. Plus minus, ich glaube Luke 7, Luke 8, sowas müsste es gewesen sein.
Ja, halber oder ja, knapp einen Meter ungefähr, ja, genau.
Aber das mit 104,5 kmh ungefähr, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, hat das stattgefunden. Wo mir klar fragt, wie das passiert und vor allem, wie können die Sprünge so gut oder so optimiert geworden sein, dass man mit 4 km/h, 4,5 km/h weniger Anlauf auf dieselbe Weite quasi kommt. Das ist jetzt zu technisch wahrscheinlich.
Ich habe leider auch nicht Physik oder Aerodynamik studiert, aber also klar, natürlich sind die Athleten in der Zwischenzeit besser geworden. Das Material wird seinen Teil dazu beigetragen haben. Und ich meine, das wissen wir auch aus der Erfahrung in Planitzer. Manchmal ist das gar nicht so von Vorteil, wenn du tatsächlich diesen krassen Wind hast, als dich dann hinten raus ja bremst.
Das
Das
stimmt.
ist sicherlich auch ein Faktor, aber der Unterschied ist natürlich krass, weil, wie ich eben gesagt habe, diese 107 km/h, die er jetzt in, ich spreche den Namen von diesem Ort lieber nicht aus, weil mein Isländisch ist nicht
Ikonen.
existent,
Ikonen.
ist 107 km/h und das ist ja nicht mal so weit weg von der Geschwindigkeit, die du gerade genannt hast. Und es hat ja auch Wettbewerbe gegeben, bei denen mit dieser Anlaufgeschwindigkeit angefahren wurde. Und wenn man sich dann überlegt, der Huber Daniel ist mit knapp 10 km/h weniger fast die gleiche Weite geflogen wie Kobayashi bei seinem Rekord. Das ist schon irre, ja. Also zumindest in dem Aspekt kann man sagen, der Sport hat sich definitiv weiterentwickelt. So, und dann haben wir tatsächlich noch zwei, drei Fragen von euch offen. Das eine Thema war dann natürlich, was denkt ihr, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass so eine Weite mal offizieller Weltrekord wird? Ich glaube, da sind wir uns beide einig, Thomas. Früher oder später wird es das geben. Das ist eine Entwicklung, die man nicht aufhalten kann, vielleicht auch nicht sollte irgendwo.
Die letzten 10 Jahre haben mich daran zweifeln lassen, sage
Ja, aber wer weiß,
ich.
vielleicht ist das jetzt der Wendepunkt. Der David fragte uns noch keine 300, also Wiederholungsbedarf, weil damit kommen wir zu dem zurück, was wir eben mal diskutiert haben. Was ja nicht Sinn und Zweck war, dass man die FIS quasi erleuchtet irgendwo und sagt, hey, vielleicht überdenkt ihr eure Safety-First-Politik mal, sondern eigentlich ging es ja um diese 300 Meter. Jetzt, ja, ich glaube, man kann sagen, ja, natürlich ist das jetzt ein Verkaufsargument, was es gibt, was sie immer noch haben, so gesehen, dadurch, dass er die Marke nicht erreicht hat. Wiederholungsbedarf ist die Frage, aus welcher Brille man das betrachtet. Aber ich finde es ehrlicherweise unmöglich, vorherzusagen, ob es das nochmal gibt.
Ich finde das persönlich, ich kann jetzt nicht sagen, ob sie das wirklich aus Respektgründen vielleicht gemacht haben, dass sie die 300 Meter nicht angegangen sind, weil es wäre ja kein Problem gewesen, nochmal laufen zu gehen. Und ich glaube, noch 3, 4 Luken haben sie sicher noch mehr Anlauf drinnen gehabt. Das wäre schnell erledigt gewesen. Und ich finde es jetzt, das ist zumindest als Trostpreis. Ich finde es gut, dass es nur da ist, die Marke 300 Meter. Für mich persönlich wäre das extrem wichtig, dass das in einem Bewerbskontext stattfindet. Es wäre unwürdig. Es wäre einfach unwürdig, wenn die 300 Meter genau da fallen sollten oder so konstruiert fallen sollten.
Vor allem, also, und da bin ich tatsächlich auch Sportromantiker, wenn man sagt, es gibt dann, dass es nur einem Athleten dann vorbehalten ist.
Genau.
Das widerspricht jeglichem sportlichen Wettkampf meiner Meinung nach. Das sollte definitiv so nicht sein. Der Martin hat uns noch gefragt, was glaubt ihr, wird diese Schanze jemals wieder gebaut? Hat sie eine Zukunft mit Wettkämpfen? Also, ich finde auch, wie gesagt, auch an dem Bau dieser Schanze finde ich ja sogar was Romantisches, weil du gehst dahin, wo Schnee ist, und du baust diese Schanze rein aus Schnee. Das ist eigentlich wie was Kinder sonst im Garten machen würden, wenn sie selber Skispringer spielen wollen. So, das finde ich hat, wie gesagt, auch was Romantisches. Nur das Ding so zu bauen, wie es denjenigen vorschwebt, die die Wettkämpfe organisieren, nämlich der FIS, mit der Infrastruktur, die da noch mit dazugehört, das kann man, glaube ich, mit Sicherheit ausschließen, weil da müssten auch die Isländer Geld in die Hand nehmen, weil du kannst dir schlecht, also klar kannst du dir eine Schanze von einem Konzern bauen lassen, aber wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, wenn der Konzern danach nichts mehr davon hat? Schwierig, glaube ich ehrlicherweise nicht. Und Wettkämpfe halt eben auch nicht. Aber ich sag mal, an sich ist das, was da passiert ist, der Grundidee des Skispringens deutlich näher als das, was sich der Chef dieser Sportart vorstellt. Nämlich Wettkämpfe im Maracanã, in Rio bei 30 Grad oder in Las Vegas. Also
Es ist,
der Punkt geht sogar an Red Bull in dem Sinne.
ja, da muss ich da 100% zustimmen. Das ist definitiv so, dass eben genau wie ich davor gesagt habe, dass der Grundgedanke für das höher, schneller, weiter und quasi zurück zum Ursprung einfach die Chancen in Schnee einbauen und einfach so weit hupfen, wie es halt geht. Keine Punkte, kein gar nichts. Das ist quasi Vintage-Skisprungsport, was da betrieben worden ist, nur halt in einem extremen Ausmaß.
Genau. Aber was definitiv mit reinspielt und weshalb ich da die FIS irgendwo verstehe, ist, warum man das jetzt nicht macht, warum man jetzt nicht sagt, okay, wir geben euch 170 Meter Höhenunterschied, weil die Lücke dann einfach zu groß wird zwischen den Schanzen und das dann auch, gerade wenn du Wettkämpfe machst, immer schwieriger wird, die Leute da dran zu gewöhnen und auch, sagen wir mal, das Feld in einem akzeptablen Rahmen zu halten. Weil jetzt aktuell ist es ja so, wir haben als größte Großschanze haben wir Willingen, wo du über 150 Meter fliegen kannst. Und der Sprung dann auf die Flugschanze, Das sind 100 Meter. Und wenn du jetzt von jetzt auf gleich sagen würdest, ja, wir bauen jetzt eine Schanze hin, die nochmal 100 Meter größer ist, oder lass es 50 sein, wo die Kräfte auch größer werden, das ist, glaube ich, extrem schwierig. Und deswegen wäre es meiner Ansicht nach umso wichtiger, bevor man jetzt diese Monsterschanzen baut, dass man diese, ja, im Skisprung Englisch heißt es, diese Giant Hills baut, sprich diese Schanzen zwischen Großschanzen und Flugschanzen, dass du den Step, der dazwischen liegt, einfach kleiner machst. Deswegen dieses Harrachov-Projekt, das wäre wichtig, wenn das stattfindet, gerade vor allem für die Frauen, für die das Skifliegen immer noch eine neue Disziplin ist, dass du die dahin bringst, aber eben auch gerade für die etwas schwächeren Männer halt eben auch, weil ganz im Ernst, wer sich die Qualifikation in Planitza anguckt, wo du im Vorhinein eigentlich schon weißt, welche 20 Leute da ausscheiden, weil die leistungsmäßig so weit weg sind vom Rest, finde ich jetzt halt auch nicht attraktiv, ehrlicherweise.
Ich muss da auch gerade dazu sagen, dass Giant Hills.
Giant Hills, ja.
Weiß gar nicht,
Riesenschanzen, keine Ahnung.
ob da Harrachov unbedingt der beste Ort wäre. Ich meine, ist die Frage, ich habe keine Ahnung, wie das Schanzenprofil da irgendwann einmal umgesetzt wird oder falls das überhaupt umgesetzt wird. Aber wenn ich mal so historisch denke, für was Harrachov immer so gestanden ist, für die größte Angstschanze von allen
Ja.
Skispringern weit und breit und das brutalste Windloch, was die Welt je gesehen hat. Ausgerechnet da die Frauen drauf zu lassen, wenn man eh schon so Angst hat, sie auf in Planitzer springen zu lassen. Und
Es
ich meine, okay, Planitzer ist ein Extrembeispiel, aber.
ja. Na, es geht ja witzigerweise, die Schanze, die da zur Diskussion steht, ist ja gar nicht die Flugschanze, sondern die Großschanze, die daneben ist, dass man die größer macht.
Ah, überhaupt. Ah, das habe ich gar nicht
Ja,
gewusst.
das tut mir persönlich auch sehr weh. Also, ne, den Schmerz, den du jetzt bei der Red Bull-Geschichte als Skisprungromantiker hast, habe ich bei der Großschanze in Harrachov, weil ich die einfach wunderbar finde. Ist einer meiner absoluten Lieblingsschanzen. Aber da geht es dann einfach darum, weil das auch kostengünstiger ist, deren Profil anzupassen, dass du dann bei Hills heißt, ich glaube, 162 bist. Und daneben hast du dann halt diese Ruine von der Flugschanze. Ob das so schön wird, ist dann auch wieder eine Frage, gell?
Denkmalschutz.
Ich hoffe nicht. Also das wäre ein Denkmal, was man meiner nach dann aberkennen könnte, ja.
Es ist eine furchtbare Flugschanze eigentlich immer gewesen. Das kann man, glaube ich, so festhalten.
Ja,
Aber
also ganz unbeliebt, ja. Und dann hättest du halt noch dieses sagenumwobene Projekt Copper Peak in den USA, was ja auch so der Yeti des Skispringens ist. Alle sprechen drüber, aber keiner hat ihn gesehen. Die soll auch so in der Größenordnung sein. Also Hills heißt 161 Meter, aber du, wie lange reden wir da jetzt schon drüber und es ist nichts passiert. Also ist ja auch ortsunabhängig, aber es wäre wichtig, wenn es Schanzen von dem Typus gibt, früher oder später. Und vielleicht sogar noch mit Matten im Idealfall.
prinzipiell würde ich es sehr, sehr cool finden, wenn man die Lücke schließen kann zwischen den extrem riesigen Schanzen und eben die Großschanzen, wo man halt auch sagen kann, würde da der Kulm und Oberstdorf, würden die zwei Schanzen da vielleicht schon einspielen in die Kategorie, dann hätte man eigentlich nur zwei Kategorien mehr. Die riesigen Schanzen, wenn man im Planitzer und Wikersund komplett durchdrehen sollte, bis auf 300 Meter und eben in Harrachov und Copper Peak, sei es 165 oder was auch
Ja,
immer.
ja. Ja, ist tatsächlich eine Frage und das ist dann auch was die FIS dann für sich definieren muss mit ihrem Schanzenkomitee. Also bislang ist es, ich schaue es jetzt parallel nach, ist es so, dass diese Giant Hills, also an dem Wort Riesenschanze störe ich mich im Deutschen ehrlicherweise, weil mal auch Skiflugschanzen werden gerne als Riesenschanze bezeichnet oder als Monsterbacken. Simmer Hills heißt 150 bis 184. Das wäre aktuell so die Zwischengröße. Aber wie gesagt, davon gibt es aktuell noch keine. Also das wäre meiner Meinung nach wirklich ein notwendiger nächster Schritt. Ob das kommt, wie gesagt, werden wir sehen. Entscheidet im Zweifel sowieso der Geldbeutel. Und alles andere, denke ich ja in dem Sinne ja auch irgendwo. Also ich denke auch so langsam können wir, glaube ich, auch zum Ende kommen. Ich glaube, unsere Positionen sind in dem Gespräch durchaus durchgekommen. Schreibt uns auch gerne, wie ihr das findet. Ob ihr Team Adrenalinrausch und bitte gerne nochmal seid. Ob ihr vielleicht so ein Zwischenmensch seid, so wie ich, der positive und negative Aspekte findet oder der vielleicht eher auf deiner Seite steht, Thomas, der das kritisch sieht.
Ich habe gerade eine Zwischenfrage nur für die. Würdest du behaupten, dass der Sprung vom Yo-Yo Kobayashi auf die 291 Meter. Ist das der beste Skiflug, den du je gesehen hast?
Dann würde ich klipp und klar sagen, nein. Nee, also das, nein, 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 das definitiv nicht, weil du, wenn du dir die Fotos anschaust, siehst, er ist A, super spät am Schanzentisch, also er hat ihn
Ja.
überhaupt nicht getroffen, und B, er ist so aufrecht wie in der ersten Flugphase, habe ich den noch nie springen sehen. Deswegen, nein. Also da ist ganz eindeutig der 252er von ihm, ist für mich da
Ja.
viel höher anzusehen.
Und da ist für mich dann auch die Grundsatzfrage beantwortet, ob das ein würdiger Weltrekord wäre oder nicht, ist für mich da abgeschlossen.
Na gut, soll auch schon hässliche Weltrekordflüge gegeben haben.
Ja,
Also
in.
gut, liegt auch im Auge des Betrachters, aber ja.
In der Regel, es spricht halt einfach nicht dafür, dass der Weltrekord in dem Sinne eine großartige sportliche Leistung im Kontext Skispringen ist. Es ist eine definitiv starke Leistung, dass man überhaupt gesund über Schanzen runterkommt. Aber die Philosophie hinter dem Weltrekord wird davon einfach nicht erfüllt.
Ja, ich glaube, also das ist ein wunderbares Schlusswort dazu. Man könnte auch noch einwerfen, dass ja nicht mal die FIS wirklich offiziell Weltrekorde anerkennt
Ja,
sogar.
ja.
Das ist auch noch
Das
mal,
ist nur
das
ein
ist auch
eigener
noch mal
Punkt.
ganz interessant. Also stellt man, am Ende landet man bei der Frage, wer legt denn eigentlich fest, was ein Weltrekord ist? Weil es gibt de facto, klar, die FIS hat jetzt ihre eigenen Kriterien genannt, aber inwieweit die auch von allen anerkannt werden, ist dann halt auch die Frage. Und daran erhitzt sich ja so ein bisschen auch die Diskussion, was ich so beobachte.
Die Fiste. Die macht das ja aus dem Grund, weil sie nicht explizit die Weltrekordjagd fördern will und nicht,
Richtig, richtig, ja.
antreiben will. Ich muss da jetzt auch nochmal ganz klar Stellung beziehen dazu. Ich bin definitiv nicht auf der Seite von der FIS, wenn es darum geht, um das Hochsicherheits-Skispringen. Da habe ich noch
Entschuldigung.
gar nichts drüber gesagt. Ich reg mich den ganzen Winter auf über die FIS und über die Lukenverkürzungen. Es ist wirklich grauenhaft zum Anschauen, mu muss ich zum Teil sagen. Ich kann mich noch erinnern an Walter Hofer seine Zeit. Da hat mich das schon gestört. Da hat mich das schon gestört mit teilweise Überreaktionen, wo er schon, bah ja, springt halt wer knapp über die FIS, ah, gehen wir gescheit einmal eine Luke runter, so. Und dann ist der Sandro Bertile gekommen und ich habe mir gedacht, ah, war endlich ist der Walter Hofer weg. Das klingt jetzt gemeiner als es ist. Und mittlerweile bin ich an dem Punkt angekommen, wo ich mir denke, ach, ich vermisse den Walter Hofer. Was der Sandro Bertile und sein Team da in die letzten Jahre fabriziert haben mit ja, Luken hin und her springen und alles, es ist grauenhaft zum Anschauen. Das muss ich sagen, wie es ist.
Also den Gedanken, die du geschildert hast, sowohl Kontra Hofer als auch Kontra Pertile, den habe ich durchaus auch das ein oder andere Mal gemacht. Möchte ich gar nicht verheimlichen. Ich denke mal, die uns schon länger zuhören, die werden das auch an einer oder anderen Stelle raus gehört haben. Und das ist halt wirklich das, worin ich meine Hoffnung lege, dass auch bei allem, was ich da kritisiert habe an der Geschichte, dass man zumindest die eigene Politik überdenkt, weil ich mich auch so ein bisschen dran störe, dass man teilweise auch auf Seiten des Verbandes meinte, man hätte die Wahrheit für sich gepachtet. Das fing schon allein damit an, als es um das Frauenskifliegen auch ging, wo geheißen hat, ja, unsere Experten haben sich damit auseinandergesetzt und darüber abgestimmt. Und dann sprichst du mit ehemaligen aktiven Athletinnen, die sagen, wir kennen diese Leute überhaupt nicht. Wir wissen nicht, welche Funktionen die in unseren Verbänden haben. Wir wissen nicht, warum die in diesem Komitee sitzen und darüber zu entscheiden haben, die auch selber nie Athleten waren zum Beispiel. Und jetzt vielleicht in dem Sinne, dass man da zumindest in der eigenen Denkweise mal so ein bisschen aufräumt, dann hätte die Aktion wirklich auch nachhaltig was Gutes in meinen Augen.
Ja, und das, glaube ich, kann man dann als positives Schlusswort der Nase stehen lassen, weil sonst
Super.
komme ich wieder in Rage.
Bevor wir uns im Kreis drehen, können wir es ja an der Stelle auch dann tatsächlich abkürzen. Wie gesagt, schreibt uns gerne, was ihr davon haltet. Dann werden wir sicherlich in der nächsten oder übernächsten Folge, je nachdem, was uns thematisch so erwartet, diesen Sommer auch nochmal drauf eingehen, auch dann, wenn der Tobi beispielsweise wieder da ist oder die Julia oder die Uli oder der Andi oder wer auch immer, weil das ist natürlich ein Thema, was jetzt nicht damit abgehakt ist, dass wir da jetzt unseren Senf zugegeben haben, sondern es wird uns natürlich weiter beschäftigen. Wer das Ganze nochmal nachlesen möchte in Ruhe, dem empfehle ich jetzt ganz egoistisch meinen Artikel auf sport.de, den ich dazu geschrieben habe. Da könnt ihr euch nochmal ein bisschen reinlesen und ein paar Hintergründe erfahren, falls ihr jetzt Aspekte zu kurz gekommen fandet in der Folge oder auch Sachen nicht verstanden habt, dann schaut da gerne rein. Und ich denke mal, damit können wir es an der Stelle auch einpacken. Ich darf mich ganz herzlich bei dir bedanken, lieber Thomas, für diese lebhafte und kontroverse Diskussion. Hat mir großen Spaß gemacht. Danke, dass du da warst.
Ja, danke für die Einladung und wirklich danke für die Möglichkeit. Ich habe noch nie die Möglichkeit gehabt, wirklich mein Wissen über Skispringen wirklich einmal sinnvoll irgendwo unterbringen zu können. Und ich habe das jetzt tatsächlich sehr genossen. Ich muss mich gerade noch bei die Zuhörer entschuldigen für meine Stimme von heute. Ich komme gerade frisch aus dem Krankenhaus und meine Stimme ist definitiv nicht in Topform und ich habe mir jetzt hier nicht von der besten Seite verkauft. Aber sei es drum. Auf jeden Fall danke, danke, dass ich dabei sein habe dürfen.
Danke dir. Ich kann nur sagen, hat mir großen Spaß gemacht, war sehr wertvoll, dein Input. Und ja, wir sind gespannt auf euer Feedback. Wann es die nächste Folge geben wird, können wir euch an der Stelle noch nicht versprechen, weil ja, wir hätten ja nie geglaubt, dass wir jetzt an der Stelle eine aufnehmen. Deswegen an sich war die Pause länger geplant, aber wenn es thematisch wieder was gibt, werden wir uns melden und ansonsten werden wir es euch auch wissen lassen, wann denn die nächste Folge kommt und worum es geht. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann abonniert uns vor allem gerne in den Podcast-Apps eurer Wahl und natürlich auch auf unseren Social-Media-Kanälen, Facebook und Instagram, könnt ihr wie immer gern vorbeischauen. Da sage ich in diesem Sinne vielen Dank und macht euch eine schöne Zeit. Wir hören uns demnächst wieder und bis dahin gilt, fliegt's, soweit es geht.